Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, die sehr bekannt ist. Matthäus 8, Abvers 23. Es ist die Begebenheit, als der Herr Jesus mit den Jüngern auf dem See Genezareth ist. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist denn dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? In der Regel haben wir ja im Bereich der Evangelien, weil sie noch unter Gesetz sind, Schattenbilder. Und das ist eines der größten Schattenbilder, wo uns zeigt, was die Gemeinde für eine Rolle spielt. Die Gemeinde ist so wie hier das Schifflein auf dem See Genezareth, wer ist sie im Völkermeer? Und genauso wie hier Stürme entstehen, entstehen im Völkermeer Stürme. Und dass dann der Gläubige einfach den Eindruck hat, dass er untergeht. Und der Herr Jesus, er schläft. Und es gibt für die Jünger keinen Grund, sich aufzuregen, aber sie lassen sich durch die Welle verrückt machen. Und der See Genezareth ist kein netter See, sondern der ist, je nachdem wie die Verhältnisse sind, ganz schön brutal. Und dieses Bild soll einfach einmal die Überschrift sein. Ich möchte uns etwas zeigen. Es geht unter anderem, wie man in dieser Zeit die schrecklich ist, aber die noch viel schrecklicher werden wird, wie man hier, wie in diesem Schiff, in völliger Ruhe, ich möchte mal sagen, wie der Herr Jesus sich niederlegen kann und schlafen kann, völlig mit völliger Ruhe überlebt. Lukas 21, 25, das sagt die Bibel etwas. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Sie erklärt, dass sogar die himmlischen Dinge, die normal stabil sind, erschüttert werden. Die Bibel redet auch in der Bildersprache in der Regel vom Meer, vom Völkermeer. Und du hast hier das Völkermeer in Lukas 21 und die Bibel sagt was ganz Einfaches. Das ist ja die Endzeitrede Jesu aus dem Lukas. Die Bibel sagt glasklar, bis, und der vorher kommt ja, dass Jerusalem zurückerobert wird, als die Zeit der Heiden aufhört, der sagt, es wird dann so sein, dass auf der Erde Angst herrschen wird, die Heidevölker werden völlig ratlos sein, das Völkermeer wird tosen, die Menschen werden sogar in Ohnmacht sinken vor dem, was alles über sie kommen wird. Da sind wir erst am Anfang. Aber es zeichnet sich langsam ab und das Völkermeer wird immer schlimmer, immer stärker. Und da gibt es jetzt ein Phänomen, das schrecklich ist, aber es ist einfach eine Tatsache. Und zwar hier mittendrin, in diesem Völkermeer, wo die Woge schon so hoch geht, geht der Teufel dann hin und tut bei den Leuten, die im Schiff sind, Schiff ist die Gemeinde, sie gehört da nicht zum Meer, sie ist trocken, sie ist in Sicherheit. Er tut hier etwas und die Bibel sagt in Jesaja 9, Vers 3, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midian. Da sagt die Bibel, die Erlösung bewirkt eigentlich, dass dem Teufel sein Stecken und sein Stab, wo er die Leute mit treibt, zerbrochen wird. Aber in der Endzeit, je mehr das Völkermeer letztendlich tobt und je höher die Woge des Völkermeeres geht, je mehr beginnt der Teufel zu treiben. Und Daniel 7, 25 sagt etwas. Da wird vom Antichrist geredet und wir wissen ja, dass bevor der Antichrist kommt, sein Geist so wirksam ist. Das haben wir heute ganz dramatisch. Und da heißt es dann am Schluss vom ersten Satz, und ich denke, das ist eine dramatische Begebenheit. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, zermürben, weichmachen. Das heißt, langsam in die Resignation treiben. Zweiter Teil vom Satz ist dann, oder der zweite Satz eigentlich, ist dann so, dass eher darum geht, dass er was ändert. Aber es ist einfach eine Tatsache, so wie die Jünger vom See Genezareth die Woge gesehen haben und dann der Teufel ihnen genauso Angst eingejagt hat, so macht es der Teufel heute. Er zeigt uns, jedem von uns, aber als Gläubiger, obwohl wir im Schiff sind, mit dem nichts zu tun haben, er zeigt uns das Völkermeer. Er zeigt, wie das rast. Er zeigt, was alles kommen kann. Er zeigt, was alles passiert und passieren kann. Und gleichzeitig beginnt er durch das uns aufzureiben, indem er uns persönlich dann noch durch diese Panik antreibt. Das heißt, er lässt uns keine Ruhe mehr. Er versucht uns kaputt zu machen. Und das ist der Normalzustand. Ich zeige gleich, mit welcher Mittel er das macht. Lukas 17 sagt ab Vers 21, und es ist die zweite, die vorgeschaltete Endzeitrede im Lukas-Evangelium. Dort wird wieder etwas berichtet, und zwar, er erklärt hier Dinge, und zwar, das ist so, er sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Das heißt, das Verderben wird kommen wie ein Fallstrick. Die Leute haben ja immer gelächelt, wenn sie die Arche gesehen haben, aber Gott hat eingeladen bis zur letzten Sekunde in die Arche, und dann, als einfach aus war, hat er geschlossen. Und weg war's. Es heißt ja auch, dass sie ihn verspottet haben, Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt, es wird so sein, und es wird sein wie in den Tagen Lots, da war es genau gleich, wo über Sodom und Gomorra das Gericht kam. Und zwar, es ist einfach so, da steht immer drüber über den Zeit, sie merkten nichts. Das heißt, wir haben eine Zeit, wo sich die Gerichte Gottes langsam zusammenbraut. Wir haben zwei Ebenen, das muss man einfach sehen. Die eine Ebene ist, wie das Antichristliche immer stärker wird. Dadurch tobt das Völkermeer immer mehr, gerät immer mehr alles außer Kontrolle. Das hat den Sinn, dass der Antichrist dann völlige Kontrolle übernehmen kann. Er wird dann die Lösung anbieten, um das Völkermeer zur Ruhe zu bringen. Gleichzeitig in dieser Situation treibt der Teufel die Gläubigen immer mehr. Er peitscht sie nach vorne. Genauso wie er es mit den Weltleuten macht. Das heißt, er geht auf die Seele der Leute zu, gibt ihnen keine Ruhe mehr. Du kannst heute mit Leuten evangelistisch fast nicht reden, weil sie sind Getriebene, sie sind Gehetzte, sie haben keine Ruhe mehr innerlich. Aber die Gläubigen, denen geht's gleich. Das heißt, da tut der Teufel etwas. Und der Herr Jesus, der ja immer sehr realistisch war und ist, er sagt in Johannes 16, 33, was ganz einfaches: In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Trübsal, Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, in dieser Welt geht es einfach so zu. Und jetzt gibt es hier vier, man könnte auch fünf sagen, zwei gehen ineinander. Also es sind vier oder fünf, je nach Zählweise, gibt es Angriffsfläche. Zuerst einmal sagt die Bibel, und das muss uns klar sein, und ich bin überzeugt, wenn ein Gläubiger realistisch das alles weiß, auch geistlich, dann reagiert er richtig. Ich weiß von einem indischen Prediger, der hat erzählt, zur Zeit vom Watchman Nee, man hat uns ja immer weiß gemacht, Watchman Nee, die kleine Herde, die Idealgemeinde, was man uns nicht gesagt hat, der beschreibt es und sagt, obwohl in der Biografie kommt es ein bisschen raus, sie waren ja sehr stark geprägt von Raven Brothers. Das ist die extreme Richtung der exklusiven Brüder in England. Sie haben natürlich propagiert, wie es hier propagiert wird. Die Entrückung ist vorher, es wird dir nichts geschehen. Bevor es schlimm wird, wirst du entrückt. Und er hat dann beschrieben und sagt, als die Leute dann geglaubt haben, bevor Mao Zedong, der ja einer der größten Massenmörder dieser Erde ist, man hat einmal gesagt, 60 Millionen hätte er umgebracht, ich weiß es nicht, bevor der dann die Gläubiger gnadenlos verfolgt hat, haben die alle erwartet, die Entrückung kommt. Aber die Entrückung kam nicht, weil nämlich die Bibel lehrt, dass die Entrückung nicht sein kann, bevor nicht der Antichrist geoffenbart wird. Und dann ist etwas passiert und sie durften nicht erwarten, dass hier irgendwo etwas für sie positiv geschieht. Sie hätte sich auf die Verfolgung einstellen müssen, haben sie nicht gemacht. Und dann beschreibt dieser Mann, dass ganz viele, ich habe das gewusst, bloß nicht, dass viele sind, aus der kleinen Herde aufgestanden sind und da haben die anderen Gläubiger verraten. Das haben sie getan, weil sie eine völlig falsche geistliche Vorstellung von der Zukunft hatten und weil sie völlig falsch belehrt waren von der Bibel her. Von daher sind die Lehre, dass uns nichts passiert, mörderisch gefährlich. Und man muss das nüchtern sehen. In Apostelgeschichte 14, 22 sagt die Bibel, für die gesamte Gemeindezeit und in der Endzeit wird es natürlich schlimmer, wenn das Völkermeer rast. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse, da steht dasselbe Wort, in das Reich Gottes eingehen müssen. Also das gleiche Wort, wo der Herr Jesus benutzt. Also die Bibel sagt klipp und klar, ein Teil dieser, ich sage es einmal so, Möglichkeit, wo der Teufel uns anheizen, uns treiben, uns aus der Ruhe bringen kann, ist ganz einfach, dass es normal ist, dass man in dieser Welt Trübsal hat. Und Kolosser 1, und ich denke, das ist mit die Zentralstelle, Vers 13, erklärt warum. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Wenn ein Mensch wieder geboren wird, wenn er gerettet wird, da passiert ja das Wichtigste, das ist das, was wir lokalisieren, dass das Blut Jesu meine Sünder hinwegwäscht. Das war für mich das Wichtigste bei der Wiedergeburt. Aber die Bibel sagt, da passiert etwas Zweites. Das fühlst du nicht, das siehst du nicht, das kannst du überhaupt nicht lokalisieren. Er sagt, du wirst in derselben Sekunde aus dem Machtbereich. Hier steht Herrschaft, da steht im Griechischen Exousia, das ist die Vollmacht, also wo der Teufel das Sagen hat. Du wirst aus dem Teufel seinem Herrschaftsbereich, wo er das Sagen hat, herausgerissen in derselben Sekunde und wirst in das Reich Gottes, wo der Herr Jesus das Sagen hat, hineingefügt. Das ist 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle, jeder Gläubige, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir gehören zum Leib Christi, wir gehören nicht mehr zum Teufel, seinem Bereich. Das heißt zu Deutsch, wir sind nicht mehr mittendrin im Völkermeer, das rast, sondern wir sind im Schiff. Gar keine Frage. Aber jetzt sind wir mittendrin in einer Umgebung und Epheser 6, Vers 12 zeigt ja, dass, und ich denke, ich lese uns wenigstens den Anfang, dass hier in der unsichtbaren Welt etwas geschieht. Er sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten. Da steht wieder gegen die Bevollmächtigten. Also selbe Wortstamm wie vorher, dass wir nicht mehr praktisch im Teufel sein Herrschaftsgebiet überhaupt bewohnet, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Das heißt, diese Welt wird von der Finsternis beherrscht, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also die Menschen sind unter dieser Herrschaft der Finsternis. Der Teufel redet ihnen Zeug, sei das vollkommen irre. Und jetzt sagt die Bibel hier etwas, er hat uns aus dem heraus gerettet, aus dieser Vollmacht. Das heißt, ich bin ein Gotteskind. Ich gehöre nicht zu diesem Völkermeer, sondern ich bin im Schiff. Das hat mir eigentlich gar nichts zu sagen. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt bin ich normal, keine Frage. Übrigens, ich lese gerade ein Buch von amerikanischen Leuten, die sich hier wissenschaftlich sehr gut auskennen. Es ist alles bewiesen, dass die Bibel recht hat. Alles. Die weisen glasklar nach, was Gott dem Mann und der Frau für eine Rolle zugewiesen hat. Gigantisch. Ich sage immer zu meiner Frau, guck, du wirst dich nicht mehr beschweren. So ist es. Für manche Sachen kannst du nichts als Mann und für manche Sachen kannst du nichts als Frau. Ist einfach so. Er sagt zum Beispiel, der Mann ist von Gott her geschaffen, dass er die Familie versorgt. Er war der Jäger, er war der, der rausgegangen ist. Drum ist der Mann auf die Ferne immer besser. Die Frau ist im Kurzen besser. Wenn mir eine Nadel runterfällt, ja, wer muss sie suchen? Meine Frau. Wenn mir das Geringste runterfällt, wer muss suchen? Meine Frau. Aber wenn es rausgeht, na, komm ich. Wisst ihr, das ist normal. Aber jetzt sind wir in einer Welt und jetzt merkt die Welt plötzlich, da sind ein paar, die lassen sich von diesem Zeitgeist nicht umdrehen. Das heißt, die bleiben normal, für die Welt sind sie Sonderlinge. Sind sie die ewig Gestrigen, die Konservativen. Die Radikalen, wisst ihr, was dann passiert? Dann stellt sich dieses System gegen diese Leute. Wie macht sie das? Indem die Finsternismächte in der Boshaftigkeit, die sie verbreiten, hingehen, diese Boshaftigkeit auf Menschen, die oft gar nichts gegen uns haben, die auch arme Opfer sind, indem sie diese Leute im seelischen Bereich, wie das geht, könnt ihr in Epheser 2 in den ersten 3 Verse genau nachlesen, da wird genau beschrieben, wie das funktioniert, indem sie diese Leute anstachelt und anheizt und plötzlich gehen die Leute gegen dich. Und von dem kommt ein Teil dieses Angriffes, von dem kommt ein Teil des Toben des Völkermeers und von dem kommt ein Teil, wo der Teufel uns wieder beschäftigt und unsere Kräfte bindet und uns antreibt. Das kommt von dieser Grundtrübsal, die wir einfach haben. Da kannst du nichts machen. Das ist auch so, die Bibel sagt, wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Diese Zustände hast du immer. Wisst ihr, es ist heute viel schwieriger, sagen wir ehrlich zu sein, wie früher. Aber der Jesus sagt in Johannes 17, 14, du bist nicht von dieser Welt. Ich musste jetzt wieder zu meinem Computermensch und musste sagen, hey, gib mir eine Rechnung, André. Die Rechnung stimmt nicht. Ich kann niemanden betrügen. Wenn ich den Geist der Wahrheit habe, bin ich ein Gotteskind. Der Geist der Wahrheit ist in mir. Ich gehöre zu dem, der die Wahrheit ist. Da kann ich doch niemanden betrügen, aus Finanzamt nicht. Es gibt keine Kavaliersdelikte, wisst ihr? So wie es keine Notschlachtung gibt. Das hat mal jemand wunderbar gesagt, bei einer Notschlachtung ist das Ergebnis gleich, die Sau ist tot. Versteht ihr? Und eine Notlüge ist genauso eine Lüge. Und eine Sünde aus Bedrängnis ist genauso eine Sünde. Dreck ist Dreck und Sünde ist Sünde. Und das ist das, wo wir drin sind. Wisst ihr, da stecken wir drin. Du kannst nicht berechnen, was der Teufel mit deinem Nachbar tut. Du kannst nicht berechnen, was der Teufel mit deinem Arbeitskollege tut. Du kannst nicht berechnen, was der Teufel mit Ungläubiger aus deiner Familie tut. Das kannst du nicht berechnen. Und weil du es nicht berechnen kannst und der Teufel, das je weiter die Endzeit fortschreitet, ich will jetzt nicht sagen, je mehr er Macht bekommt, es ist eigentlich prophezeit, aber es ist schon was dran, er bekommt mehr Macht, er geht immer radikaler vor, je mehr greift es uns an. Das heißt, für uns wird es schwieriger. Das heißt, wir werden immer mehr bewundern sehen, der Herr Jesus schläft und wir sehen das Völkermeer, das rast, wir sehen, wie wir angegriffen werden, wir sehen, wie wir kaum noch wissen, was wir tun sollen. Und zum Glück haben wir noch nicht 2. Timotheus 3, 12. Ich habe jetzt einen Bericht wieder bekommen, wer wo verfolgt wird. Dann kommen wiederum die Leute, die nicht, entweder sind sie unqualifiziert, indem sie sich nicht informiert haben, oder es steckt was anderes dahinter. Ich habe einen Bericht, da siehst du ganz genau, welche Staaten verfolgen die Gläubigen. Und da gibt es Staaten, die die Gläubigen verfolgen, bösartig, wo die westlichen Regierungen sagen, das sind sichere Länder, aber nicht für die Gläubigen. Das sind vielleicht sichere Länder für die, die lügen können, stehlen können, betrügen können, aber nicht für die Gläubigen. Sobald die sich offen zum Herrn Jesus bekennen, sind sie erledigt. Und es gibt immer noch Länder, wo wir auch Leute eventuell nicht aufnehmen oder zurückschicken. Wenn die zurückkehrt, werden die hingerichtet, weil sie sich vom Islam zum Herrn Jesus bekehrt haben. Genauso schlimm Nordkorea, alle diese Länder, das sind alles Länder, wo die Gläubigen mit Gefängnis, mit Folter, mit KZ, mit Tod rechnen können. Wisst ihr, und das ist zum Glück bei uns noch nicht. Wir haben das Erste ganz massiv. Da gehört auch die Verführung dazu. Und aber da heißt es, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jetzt erklärt das böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wisst ihr, manche wissen gar nicht, was sie tun. Die sind selber verführt. Aber das ist der Normalzustand. Das ist der Normalzustand, wo immer stärker sich aufbläht und immer weiter ausgeweitet wird. Und dann kommt eben dieses Epheser 2, wo ich vorher schon zitiert habe, wo die Bibel erklärt, wie der Teufel arbeitet. Sie sagt, das läuft gemäß dem Lauf dieser Welt. Da steht wörtlich dem Äon dieses Kosmos. Das heißt, es ist einfach ein Wort für Zeitgeist. erklärt, der in der Luft herrscht. Das ist Epheser 6,12. Das sind die Dämonen in der Luft. Und dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, da steht wörtlich, den Söhnen, die sich weigern zu glauben. Das heißt, dort wirkt es, das heißt bei den Ungläubigen, das ist genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und dann erklärt er, wie der Teufel das macht, indem er den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Das heißt, er redet praktisch unser Fleisch an, in dem Fall das, der Ungläubige, ihre Begierde, das, was sie wollen. Er arbeitet und dann macht er das bei den Gläubigen auch. Er greift sie und uns an in Gedanken, er greift uns an in unserem Fleisch. Meistens der Lüge. Johannes 8 sagt klipp und klar, der Teufel ist der Vater der Lüge. 8,44 ist der teuflische Lügner, der Erfinder der Lüge. Und dann greift er uns an, indem er uns anlügt. Und das spielt sich alles in Gedanken ab. Wisst ihr, der Großteil der Gläubigen, ihr müsst euch das einfach vorstellen, der Treiber, der uns treibt, da steht nicht einer da und knallt mit der Peitsche. Das Treiben ist unsichtbar. Der Treiber ist in der unsichtbaren Welt. Der Treiber hat eine unsichtbare Peitsche, aber die wirkt gigantisch, und zwar auf den seelischen Bereich. Indem er die Peitsche in unseren Seelenbereich hineinknallen lässt und uns vorwärts treibt. Und es hat natürlich 1000 Spielarten. Da gehört nicht nur die Gedanken dazu, die Ruhelosigkeit, da kommt natürlich auch die Medien. Wisst ihr, es gibt immer nur Leute, die glauben dem Mensch, dass das, was in den Medien steht, stimmt. Entschuldigung, ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass das, was in der Zeitung kommt, was im Fernseher kommt oder im Internet kommt, dass das stimmt. Wie kommt ihr auf die Idee, dass das stimmen könnte? Das ist doch ganz einfach. Es gibt nur eine Wahrheit. Die Bibel sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit, sein Geist ist die Wahrheit. Und die Welt ist von der Lüge, vom Teufel beherrscht. Du kriegst immer das vorgesetzt, was du hören sollst. Ich bin schon hingegangen und habe manche Nachrichten verfolgt. Da habe ich festgestellt, von alle Presseagenturen, ich hatte zeitweise 15 Zeitungen auf meinem Rechner. Da habe ich festgestellt, da ging es um ein Attentat, das angedroht wurde. Genau, eine einzige Zeitung hat es gebracht, einmal, und alle anderen nicht. Du hörst nur das, was du hören sollst. Da wird immer nur das serviert, was du hören sollst. Also du kannst dir das alles durchlesen, du kannst dir das alles ansehen, ist überhaupt kein Problem, aber du musst immer gucken, du musst es nachprüfen, ob das stimmt. Du wirst belogen, das ist das Normale. Und durch das erzeugt der Teufel das Gleiche, was er bei den Leuten in dem Schiff erzeugt hat, Angst. Er erzeugt Angst. Oh, was wird hier passieren? Wir haben neue Religion, habt ihr es gewusst? Wir haben neue Religion, Klima. Muss mal Wissenschaftler hören, was die sagen, ob das stimmt. Oder wer was verursacht, das ist vielleicht die bessere Frage. Aber da kannst du dich tot diskutieren, ist ja egal. Das ist ein geistliches Problem und kein weltliches und kein politisches, kein menschliches und kein Umweltschutzproblem, sondern ist ein geistliches Problem. Wisst ihr, wer diese ganzen Dinge herbeigeführt hat? Gott, steht in der Bibel klipp und klar, lässt einmal die Offenbarung, steht klipp und klar, dass er ein Drittel der Umwelt als Gericht über diese gottlose Welt zerstört und kaputt macht. Wisst ihr, wenn die Leute Buße tun, dann nimmt Gott das Gericht zurück. Wenn sie keine Buße tun, dann lässt er es, dann wird es noch schlimmer. Das ist nämlich unser Problem. Wir glauben, das ist menschlich, das ist nicht menschlich. Gott gibt es als Gericht. Das, was der Harald schon gesagt hat, ich bin auch überzeugt, dass Gott insgesamt in der Endzeit, jetzt kann man streiten, wo sie anfängt, 50% der Menschheit auslöscht und dass er für Israel 2/3 auslöscht. So steht zur Bibel. Wisst ihr, und diese Dinge sind die Gerichte Gottes, und wenn ich das jetzt sehe und das weiß, rege ich mich dann nur auf? Nein. Weil mein Herr hat es gemacht. Ich habe zu meinem Kollegen schon gesagt, schon vor 40 Jahren, habe ich gesagt, wegen euch wird eine Atombombe auf Deutschland fallen. Und dann gesagt, spinnst du? Und dann gesagt, wegen eurer Hurerei, wegen eurer Lügerei, wegen dem, was ihr treibt, wird Gott das Gericht über Deutschland geben, wird die Bombe fallen, wegen euch. Dann haben die gesagt, jetzt ist er voll umgeschnappt. begreift. Ich habe denen nur die Wahrheit gesagt. Diese Wahrheit, das ist das, wo verhindert, dass ich das Völkermeer beobachte. Das ist der Grund, warum ich sage, wenn der Herr Jesus schläft, kann ich auch schlafen. Das ist der Grund, warum ich zur Ruhe komme und mich nicht verrückt machen lasse. Wenn ich menschlich denken würde, dann würde ich sagen, wie soll das enden? Und wenn ich sage, ja gut, ich bin schon so alt, mir hat das, ich weiß nicht, ob es eine Schwester ist, ich denke, die hat einen drolligen Brief geschrieben, ich habe so lachen müssen, gell? Die hat geschrieben, ach Herr Kaufmann, ich beneide Sie so um diese geistlichen Dinge, es ist alles wunderbar. Und am Anfang habe ich nur gedacht, naja, ich kriege viele so Mails, Briefe, aber dann wird es immer extrem. Und dann sagt sie plötzlich, ach und ich beneide Sie, Sie müssen ja bald sterben. dann habe ich gedacht, naja, dann sagt sie, weil Sie sind ja so ein alter Mann. Ich habe lachen müssen, den heilige Einfalt. Nee, aber wisst ihr, es ist was drin. Ich könnte ja sagen, ja gut, okay, mich wird's ausreichen. Aber was ist mit meinen Kindern? Was ist mit meinen Enkeln? Wisst ihr, wenn du das alles durchdenkst, dann drehst du durch, weil du ja siehst, dass du nichts machen kannst. Und jetzt kommt etwas, dass das die Dämonen sind, die alle diese Zustände herbeiführen, beziehungsweise die Gerichte Gottes. Das siehst du eine ganz einfache Tatsache, dass es plötzlich unabhängig von jedem politischen System auf der ganzen Welt überall gleich passiert. Und das ist nach der menschlichen Logik völlig ausgeschlossen. Es passiert überall. Das ist Punkt 3. Also Punkt 1, die Drangsal, weil wir Gotteskinder sind, im teuflischen System leben. Und als der Jesus versucht wird, sagt der Teufel zu ihm, die Reiche dieser Welt, ich habe Macht über sie, so ist es. Gott hat ihm das eingeräumt, zugelassen. Dann gehört auch die Verfolgung dazu, der zweite Punkt. Und der dritte, dass er eben im seelischen Bereich durch diese Lüge, durch diesen Zeitgeist uns treibt und uns verrückt macht und uns auch natürlich schlimmste Dinge zeigt. Wenn wir beginnen, das zu glauben, dann werden wir genauso nervös wie die Jünger. Dann schreien wir, Herr, rette uns, und der Herr schläft. Es gibt keinen Grund, beunruhigt zu sein. Und dann kommt Matthäus 13, 22, das ist eine Folge eigentlich. Darum habe ich gesagt, man kann zählen, 4 oder 5. Matthäus 13, 22, aber die Sorge dieser Welt sind und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und das wird unfruchtbar. Sorge ist eines der schlimmsten, Sorge ist so schlimm wie Sünde, weil es Unglaube ist. Und der Teufel wird uns durch die Drangsal, durch die eventuell anstehende Verfolgung, durch das, wo er uns der Zeitgeist zeigt, was alles passiert, wird er uns letztendlich durch seine Lüge in Sorge hineintreiben bis an den Hals. Und dann sitzt du im Schiff, wo du in völliger Sicherheit bist. In dem Schiff warst du sicher. Jesus hat geschlafen, da gab es keinen Grund. Und dann fängst du an zu zittern, fängst an verrückt zu werden und machst dich verrückt und hast Angst und schreist und gehst zu meinem Jesus in Panik. Gibt keinen Grund. Ich habe mir das oft überlegt, was hätte die Jünger tun müssen, wenn sie wahrhaftiglich Gläubige gewesen wären? Sie hatten ja nicht den Geist der Sohnschaft zu der Zeit. Aber was hätte sie eigentlich machen müssen? Sie hätten eigentlich hingehen müssen und sich neben Herr Jesus im Schiff hinlegen und in aller Ruhe schlafen. Das wäre Glaube gewesen. Oder wie Moody es gemacht hat. Moody war auf einem Schiff, das untergehen musste. Der Sturm war so, dass man gesagt hat, keine Chance, keine Hoffnung mehr. Da ist Moody aufgestanden, aufgewackelt, muss man wohl sagen, hat sich immer Balken gehalten mit der linken Hand, mit der rechten Hand, er hatte eine Jacke, er hatte seine Jacke, hat extra eine Tasche einbauen lassen, einnähen lassen, wo genau seine Bibel reingepasst hat. Schau, interessant. Dann ist er da gestanden, hat seine Bibel rausgezogen, hat sie aufgeschlagen und hat gesagt, so, meine Lieben, angesichts dessen, was hier jetzt passiert, möchte ich euch noch etwas vom Evangelium sagen. Er hat ins Evangelium gepredigt, dass der Jesus sie retten kann, hat er seine Bibel reingestopft, hat er gesagt, so, meine Lieben. Das Ding ist einfach. Ich gehe jetzt ins Bett schlafen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Sturm morgen früh vorbei, wir leben alle, oder wir wachen alle in der Ewigkeit auf. Ich wünsche euch eine gute Nacht, noch ins Bett. Wunderbar. Das ist wie wenn ich beim See Genezareth, der furchtbar stürmt, aufs Kissen gelegen wäre. Aber diese Ruhelosigkeit ist einfach ein Fakt. Die Gläubigen werden immer verrückter, wissen Sie? Die werden immer aufgeregter, immer mehr und empfindet das alles als furchtbar, als schrecklich. Und dann kommen die Sorgen. Warum sagt die Bibel, 1. Petrus 5, 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, weil das was Schreckliches ist. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, den halte ich, also ich sage es euch mal ehrlich, mit den ersten vier kämpfe ich relativ wenig. Ich kämpfe mit Offenbarung 12, Vers 10 viel mehr. Das kommt von meiner Charaktereinstellung. Und zwar, da heißt es, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Ein Teil der Unruhe der Gläubigen kommt nicht nur von draußen, sondern ein Teil kommt von innen, wenn der Teufel uns verklagt. Und je ehrlicher du Gott dienen willst und je perfektionistischer du bist, je mehr wird er dich verklagen wegen der kleinsten Fehler. Ich habe jetzt wieder in letzter Zeit, hatte ich wieder Kämpfe. Es sind Dinge gewesen. Ich habe ja selber gepredigt, wenn der Geier kommt, dir die Gurgel zudrückt, du kriegst Presseatmung, dann ist der Teufel. Ich habe das gewusst, aber ich habe es nicht losgekriegt. Ich habe gewusst, es ist Anfechtung, aber ich habe es nicht weggekriegt. Da ist mir wieder klar geworden, dass das ein riesen Kampf ist, bis man im Glauben hinstehen kann. Und dann habe ich es erlebt. Plötzlich an einem Punkt bin ich hingegangen, habe Gott das ganz einfach gegeben, wie ein kleines Kind. Zack, war es gebrochen. Aber er wird dich verklagen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, lest Sacharja 3. Er wird dich verklagen wegen Dinge, die stimmen. Jetzt darfst du nie dem Teufel zustimmen und sagen, er hat ja recht. Er verklagt dich für Dinge, wo du wirklich Fehler gemacht hast, wo du Sünde begangen hast. Aber das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. In dem Moment, wie du dem Teufel zustimmst, schlägst du praktisch die völlige Wirkung der Erlösung aus. Und darfst dem Teufel nicht zustimmen. Nie. Er wird dich aber auch verklagen mit Dingen, die gar nicht stimmen. Es gibt eine extrem pfingstlerische Richtung in Südafrika, die haben die Leute so lange eingeredet, dass sie Sünde begangen haben, die sie gar nicht begangen haben, bis die bereit waren, Sünde zu bekennen, die sie nie begangen haben. So arbeitet der Teufel. Er wird dich anlügen. Er lügt dich an. Und das heißt zu Deutsch, du darfst weder dieser Welt, noch den Medien, noch deiner eigenen Seele, noch deiner eigenen Gedanken, noch deiner eigenen Vorstellungen vertrauen. Wenn du das tust, rast das Völkermeer. Wenn du das tust, dann wirst du wie die Jünger auf dem See Genezareth, wirst du nicht mehr wissen, was tun. Wirst in Panik zu mir Jesus gehen und schreien, Herr, rette mich, wo es gar nicht nötig ist. Das heißt, du wirst die Ruhe in Christus völlig verlieren, auch durch diese Gewissensverklagungen. Die sind teilweise furchtbar. Und jetzt kommt es darauf an, wenn du einen stumpfen Charakter hast, hast du es wenig, hast du einen sensiblen Charakter, hast du es stark. Also mir hat einmal ein Bruder gesagt, wo ich ganz jung war, hat er gesagt, weißt du, es ist unangenehm, es ist ekelhaft, wenn man das hat, wenn man so einen Charakter hat, aber im Endeffekt wirst du geistlich mehr leisten können, wenn du Dinge erkennst, die andere gar nicht erkennen. Also jetzt mach dich nicht verrückt, jetzt musst du halt durchstehen. Ganz nett gesagt, wenn du es hast. Ich habe schon Kette von meinem Foto abgeschraubt. Ich habe mit dem Foto gespielt, habe nur gespielt mit dem Foto. Das ist ein Taschenfoto, wunderbar, ich habe den immer noch. Und dann hat die Kette hin und her gewackelt. Da hat der Teufel gesagt, du hast gerade gependelt. Was habe ich blöd mal gemacht? Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Ich habe die Kette abgeschraubt, habe es in den Schnee rausgeworfen, nie mehr gefunden. So gibt es Dinge. Ich habe aus Lexika Bilder, wo ich gedacht habe, sie haben einen Kulthintergrund, habe ich mit der Schere rausgeschnitten und ein leeres Blatt Papier reingeklebt. Heute reut es mich. Das ist halt das, wo der Teufel dich erwischt. Und du musst aufpassen, auch deine Gedanken. Die Gedanken sind nicht neutral. Die Gedanken haben drei Quellen. Es gibt nur drei Quellen für Gedanken. Du selber, Gott oder der Teufel? Wisst ihr, was das Problem ist? Du merkst es nicht. Es ist das Gleiche. Es ist der gleiche Gedanke. Du kannst nur unterscheiden, ob das von dir ist, ob das vom Teufel ist oder von Gott ist, wenn du die Heilige Schrift kennst, nämlich die Bibel. Du musst die Bibel kennen. Da kann ich sagen, der Gedanke kann nicht von Gott sein. Da kann ich sagen, der ist halt vom Teufel, das bin ich wohl selber. Also du kannst dich relativ leicht kontrollieren, wenn du dich auskennst. Aber dazu musst du Bibel lesen. Du musst die Prinzipien der Bibel verinnerlichen, dass du weißt, wie die Bibel reagiert, wie Gott denkt. Du musst auch wissen, wie der Teufel reagiert. Dann weißt du, was du annehmen kannst und was nicht. Und Matthäus 10, 16 sagt, das ist der Grund, dass du wie Schafe unter den Wölfen bist. Also nochmals, alle Umgebung um uns rum, auch die Leute um uns rum, reagieren anders. Wenn du jetzt erwartest, dass die dich versteht, dann bist du verkauft. Die können dich gar nicht verstehen, weil sie nicht wiedergeboren sind. Die können dich nicht verstehen, weil sie diese Anfechtungen nicht kennen. Die empfinden das nicht so. Da prallen nicht Licht und Finsternis aufeinander, sondern der Teufel quält halt seine Leute auch in der Finsternis. Das ist ein anderes Quälen. Aber das, was wir haben, ist eine andere Ebene. Also die Welt wird uns nie verstehen. Wir werden immer wie Schafe unter den Wölfen sein. Du hast immer Leute, die von diesen Dämonen, von diesen Finsternisleuten aus der unsichtbare Welt angestachelt werden, auch gegen dich, ist normal. Wenn du weißt, dass es normal ist, schreckst du dich nicht mehr auf. Wisst ihr, darum sagt der Jesus, so viel an dir liegt, halt den Frieden mit jedem Mann. Ich hab ein Phänomen, ein Mann, der von sich sagt, er sei klar wiedergeboren und gläubig, der ist mit mir so böse, das könnt ihr euch nicht vorstellen, er ist völlig unversöhnlich mir gegenüber. Ich habe ihn geschützt gegen andere und jetzt wirft er mir vor, dass ich praktisch das getan hätte, wo ich ihn geschützt habe. Ich habe mit ihm schon geredet. Es ist sinnlos. Wenn ich mit ihm rede, er wird wütend. Ich kann ihn nicht mehr bremsen. Was soll ich jetzt machen? Wisst ihr, das kann ich die ganze Zeit sagen. Oh, da ist jemand mit mir nicht in Ordnung. Ich kann das Abendmahl nicht nehmen. Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht Gott dienen. Das genau will der Teufel. Ich gehe einfach hin und sage, Herr, da ist nichts. Es ist nichts. Und wenn was war, ist es vergeben. Also ich habe mit ihm auch, es ist alles erledigt. Dann sage ich, es ist Anfechtung und dann missachte ich es. Wisst ihr, ich kann mich hier nicht verrückt machen lassen. Ich bin unter Wölfen. Und manchmal ist leider auch so, dass wenn Gläubige nicht im Geiste wandeln, dann werden sie auch zu Wölfen. Also du hast diese Phänomene auch in den Gemeinden, auch bei den Gläubigen untereinander leider. Ich habe ja schon mal gesagt, der Anstand lässt beim Gläubigen nach, das Normale verschwindet. Alle Dinge, die eigentlich wir sagen, wir sind anders, stimmt leider nicht mehr in der Endzeit. Ich habe von Gläubigen schlimmere Dinge erlebt wie von Ungläubigen. Vor allem her. Vom Geld her, von der Lüge her, vom Anstand her, vom Benehmen her, vor allem. Also wo ich sagen muss, das seid ihr noch normal. Aber das ist gar nicht schlimm. Wisst ihr warum? Es ist ganz einfach. Verantwortlich vor Gott bin immer nur ich selber am Jesus gegenüber allein. Wisst ihr, ich muss nur gucken, dass ich sauber bin. Ich bin nicht verantwortlich, dass der andere sauber ist. Wenn dann nicht klappt, dann sagt die Bibel, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Du musst gucken, dass du in Ordnung bist und der Rest ist nicht dein Problem. Das ist sein Problem. Er wird für dich streiten und du wirst stille sein. 1. Korinther 1,30 sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Das heißt, ich bin in diesem Schiff. Und dieses Schiff hat ein zweites Bild. Und das hat mich immer fasziniert. Das ist 1. Mose 6, das ist die Arche. Also die Arche war ja immer Völkermeer. Und da ist die Welt durchs Gericht untergegangen. Das ist unsere Situation heute. Aber wer in der Arche drin war, ist nicht untergegangen. So ist es auch heute. Wer in Christus ist, wer wieder geboren ist, wer Gottes Kind ist, wird nicht untergehen, wenn diese Welt im Gericht Gottes 50% ihrer Leute verliert und diese Leute dann am großen weißen Thron erscheinen und nicht im Buch des Lebens sind und verloren gehen. Das ist alles etwas. Ich bin in der Arche, ich bin ja Gottes Kind. Und jetzt erklärt die Bibel, und es hat mich so fasziniert, was mit der Arche ist. Das erste ist 1. Mose 6, Vers 8. Da steht was ganz Einfaches. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Ich und du sind nicht besser wie die Leute draußen. Sondern was ganz Einfaches. Ich und du, wir haben Gnade. Wir haben den Herr Jesus erlebt. Er hat uns unsere Sünde vergeben. Er hat uns die Erlösung geschenkt. Wisst ihr, und das ist der Grund. Wir haben Gnade. Ist doch wunderbar. Darum können wir nie stolz sein, sondern immer nur sagen, Herr, alles ist von dir, durch dich und zu dir hin. Du bist es, der das getan hat. Und dann heißt es in Vers 9, und Noah wandelte mit Gott. In aller Schwachheit leben wir einfach mit ihm. Wandeln heißt leben. Wir leben und wandeln einfach mit ihm und nicht mit dieser Welt. Das ist der Unterschied. Aber wir haben Gnade, wir sind Gottes Kinder und wir wandeln mit ihm, wir leben anders. Vers 11, die Erde war verdorbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und das ist heute so, das ist durch die Endzeit noch dramatischer. Vers 5 sagt, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Entschuldigung, kann denn ein Unbekehrter lieb sein? Im Sinne der Bibel, er kann äußerlich lieb sein, dass du es als lieb empfindest. Aber im Innersten, sagt die Bibel, ist das alles böse. Wenn er lieb zu dir ist, dann macht er es aus Eigennutz, aus Selbstsucht. Wisst ihr, jetzt sagt er, in der Endzeit wird das Völkermeer mehr rasen. Das heißt, die Erde ist mit Frevel erfüllt. Und er sagt, Vers 12, und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verdorbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorbt auf der Erde. Alles Fleisch ist verdorbt. Und er sagt Gott, er wird sie vertilgen. Genau das steht vor der Tür. Gott wird diese Welt richten. Wisst ihr, wenn einmal die Feuergerichte Gottes über diesen Erdball gehen, dann schon mal sehen, was hier passiert. Und auf der Erde wütet der Antichrist vor oben, schlage die Gerichte Gottes an. Also ich sage es mal ehrlich, nicht der Ort, wo ich dann sein möchte. Jetzt erklärt die Bibel etwas. Er sagt, mache dir eine Arche. Arche ist ein seltsames Wort. Es ist ein Wort, das ein Kästchen oder ein Kasten aus Tannenholz. Wo macht er den aus Holz? Holz ist ein Bild für die menschliche Natur. Darum war die Stiftshütte mit Brettern, die mit Gold überzogen sind. Das heißt, er baut diese Arche aus Menschen. Das ist der Leib Christi. Das heißt, der Leib Christi besteht aus Menschen. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. So ist die Arche aus lauter Menschen bestehen. Jetzt erklärt er etwas, und das ist gigantisch. Er sagt, sie ist innen und außen. Also zweimal mit Pech überzogen. Pech ist Teer. Das ist Abdichtung, dass kein Wasser reinkommt. Das heißt, Gott hat etwas gemacht, als sie auf dem See Genezareth wäre, da ist ja Wasser übergeschwappt. Und das ist auch heute so. In die Gemeinde, die abfallen, schwappt das Wasser von dieser Welt, das Gottlose, einfach herein. Wenn ihr mal guckt, was zum Beispiel Bewegungen wie die lebendige Gemeinde oder Leute, wo früher mal Männer wie Wilhelm Busch waren, wo glasklar gläubig waren, glasklare geistliche Prinzipien vertreten haben, was die heute vertreten. Die vertreten genau das Gleiche wie die Gottlose. Die vertreten teuflischste Dinge. Da siehst du, dass das Wasser dieses Völkermeer schwappt über. Aber bei der echten Arche ist innen und außen Pech oder Teer. Das heißt, ich sage es mal ganz einfach, die ist wasserdicht. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir sind der Leib Jesu Christi, wir sind die wahre Arche. Wir sind jetzt im Boot, das kein Wasser mehr haben muss. Wir sind innen und außen verpicht. Jetzt erklärt die Bibel, wie das geht. 1. Johannes 2,15, das ist die innerliche Wasserabdichtung. Für die bin ich selber verantwortlich. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Habt nicht lieb die Welt. Wisst ihr, was da steht? Da steht Agapao. Da steht nicht seelisch lieb haben. Also, dass mir die Welt gefällt. Das würden wir verstehen. Da steht, habt nicht lieb die Welt. Liebhaben heißt für einen anderen unverbrüchlich das Beste zu suchen. Das heißt zu Deutsch, du kannst diese Welt nicht retten, das ist hier gemeint. Du brauchst dich nicht mit in der Welt engagieren, da hast du keine Chance. Noch was in der Welt ist, das ist vorbei. Wenn jemand die Welt lieb hat, also sich um die Welt kümmert und die mag und die retten will und alles wunderbar machen will, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, die Gotteskinder kümmern sich ums Reich Gottes und nicht um diese Welt. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, das ist Epheser 2, das sind diese dämonischen Wirksamkeiten in die Seele des Menschen hinein, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das heißt, die Bibel sagt, du musst dich innerlich absondern. Du musst dich abschotten. Du musst die Welt richtig beurteilen. In dieser Welt hast du nichts zu erben. Nichts. Wisst ihr, ein normaler Gläubiger guckt, dass er vom Beruf her, von seiner Situation her, sich und seine Familie versorgen kann. Er guckt, dass er durchkommt, aber er engagiert sich nicht in dieser Welt. Jetzt ist die Frage, ob ein Gläubiger Politiker werden soll, doch wohl schon erledigt, oder? Wenn du mal gläubig hast, wo Gott Ausnahme bestätigt die Regel, dass mal jemand zulässt, dann ist ja recht. Dann haben wir wenigstens eine Stimme. Bloß, wenn man die Stimme hört, das ist die andere Sache. Wisst ihr, aber du musst dich innerlich absondern. Und dann sagt die Bibel, die äußere Abdichtung an diesem Schiff, an dieser Arche, des 2. Korinther 6, 14, da sagt sie klipp und klar, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Da steht das gleiche Wort Naos, wie dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, Wiedergeburt, und will unter ihnen wandeln. Das ist das, der Jesus in Mitte der Gemeinde wandelt. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jetzt erklärt er etwas. Darum geht hinaus von ihnen. Von wem? Vom Völkermeer. Von der Augeslust, von Fleischeslust, vom Hochmut, von der eigenen Ehre, von dem Suchen, was die Welt will. Sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Wisst ihr, damit sagt er, du musst dich innerlich absondern, indem du die richtige Haltung zu der Welt hast, und äußerlich. Das hat nichts mit zu tun, dass du zum Beispiel sagst, oh, ist wunderschönes Wetter, ich gehe heute auf der Braunhardtsberg und genieße die Natur, gehe wandern oder so. Das ist nicht weltlich, das ist normal. Aber weltlich ist, wenn du plötzlich sagst, jetzt will ich Karriere machen. Und vor lauter Karriere hast du keine Zeit mehr fürs Reich Gottes. Vor lauter Geld hast du keine Zeit mehr fürs Reich Gottes. Ich muss jetzt gucken, dass ich so viel Geld zusammenkriege, dass jetzt muss Mann, Frau, müssen alle schaffen, jeder muss schaffen wie ein Verrückter, und die Kinder werden vernachlässigt. Wisst ihr, das genau meint die Bibel, das geht nicht. Sondern du musst gucken, du guckst, dass du dein Eier und Auskommen hast, und dann kümmerst du dich, wenn das gesichert ist, kümmerst du dich ums Reich Gottes, nicht um den Rest. Wisst ihr, so ist das gemeint. Und wo das sich alles abspielt, ist 2. Korinther 10, 4. Also da spielt sich die Drangsal ab, da spielt sich das Getriebewerden ab, da spielt sich die Lüge ab, da spielt sich die Sorge ab, da spielt sich letztendlich die ganze innere und äußere Absonderung ab. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, da auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Die Bibel sagt, spielt sich alles im Schädel ab, in Gedanken. Deine Einstellung der Welt gegenüber beginnt in Gedanken. Deine Einstellung der Sünde gegenüber beginnt in Gedanken. Deine Einstellung der Gemeinde gegenüber beginnt in Gedanken. Deine Einstellung dem Herrn Jesus gegenüber beginnt in Gedanken. Auch ob du der Lüge des Teufels glaubst, spielt sich alles in Gedanken ab. Das heißt, die Gedanken ist der Kriegsschauplatz. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Du musst Vernunftschlüsse zerstören. Wisst ihr, was das bedeutet? Das, was der Teufel dir erzählt, ist teilweise logisch. Aber nicht weniger gelogen und falsch. Das ist eine falsche, dämonische, teuflische Logik. Und wenn du das dir jetzt näher anguckst, dann siehst du auch bei dieser Arche, sie hatte bloß eine Tür, man konnte nur durch den Herr Jesus in die Arche rein. Was hat sie noch bloß als Einzelexemplar? Ein Fenster. Und wo ist das Fenster hingegangen? Links außen oder rechts außen, dass man die Wogen des Meeres sieht, dass man das Völkermeer sieht. Es ging nach oben. Und genauso ist der Gläubige so, dass er den Blick nach oben hat. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel weiß, also dass man uns jetzt richtig versteht, vom Umweltschutz her, ich verunreinige die Umwelt nicht. Ich schmeiß keine Plastiktüte in die Landschaft. Ich räume meine Sache auf. Versteht ihr? Ich bin anständig. Ich tue es in gelben Sack. Ich habe jetzt entschlossen, zum Beispiel, dass ich keine Sprudelflasche mehr aus Plastik trinke, sondern aus Glas. Aber wenn sie teurer sind, habe ich jetzt entschlossen. Wisst ihr, das sind so Dinge. Aber ich kann mich nicht im Umweltschutz engagieren, weil ich fürs Reich Gottes tätig bin und ich habe keine Zeit für sowas. Versteht ihr? Ich muss nicht die Welt retten, weil ich kann die nicht retten, weil ich ja weiß, ein Großteil von dem, was an Zerstörung der Umwelt geschieht, ist ein Gericht vor Gott, das er zugelassen hat. Wisst ihr? Das heißt zu Deutsch, drum ist mein Fenster noch oben. Herr, wenn das Gericht von dir ist, kann ich das nicht retten. Aber ich kann sauber sein. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Und drum ist das Fenster noch oben. Es hat drei Stockwerke. Geist, Seele, Leib sind die drei Stockwerke der Arche. 1. Thessalonicher 5, 23. Wir sollen geheiligt werden nach Geist, Seele und Leib. Alles soll der Herr beherrschen. Und dann sagt er hier in unserem Text, er hat mit denen einen Bund geschlossen. Das ist der neue Bund in Jesu Blut. Also so könnte man das sehen. Und jetzt erklärt die Bibel, Offenbarung 2 und 3, wenn er das in Ruhe liest, der Herr Jesus wandelt inmitten des Leuchters, inmitten der Arche, inmitten der Gemeinde, inmitten seines Leibes. Offenbarung 1, 20 und Offenbarung 2, 1. Dort wandelt er. Das heißt, er ist in der Gegenwart. Er ist genauso wie bei unserem ersten Text. Er ist mitten im Schiff, so ist er auch in der Arche drin. Bloß er schläft. Er hat Ruhe. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem, was mache ich? Ich kann die Endzeit nicht ändern. Er sagt in Offenbarung 3, Vers 8 und 10, dass eine Versuchung über den ganzen Erdkreis kommen wird. Da steht Ökumene, das meint immer Zivilisation. Das heißt, es kommt eine Versuchung über die gesamte Menschheit. Wisst ihr, was das auch bedeutet? Es gibt für dieses Schiff keine menschliche Insel. Es gibt keine menschliche Insel, wo ich im Völkermeer anlegen kann. Es gab ein Missionswerk in der Nähe von Darmstadt, von Frauen geleitet. Die sind irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie einen Atombunker bauen. Kannst bleiben lassen. Die Technik ist heute so, wenn die dich erwischen wollen, nützt der Atombunker auch nichts mehr. Da haben sie ihr Geld reinpumpt, die Spendegelder der Gläubigen. Merkt ihr was? Und dann waren sie am Schluss so verblendet, dass sie mit einem Wünschelrutengänger Wasser auf ihrem Grundstück haben suchen lassen. Merkt ihr was? Wenn sie sich nur ums Recht Gottes gekümmert hätten, hätte sie den Wünschelrutengänger nicht gebraucht. Dann hätte sie gebetet und hätte das Wasser so gefunden. Wisst ihr, das ist das Problem. Das Fenster nach oben. Und Gott sagt in 1. Timotheus 3,15, die Gemeinde ist eine Grundsäule und Feste der Wahrheit. Letztendlich, wir haben den Auftrag, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Wir müssen den Leuten sagen, es gibt nur einen Weg zu Gott, der heißt Jesus Christus. Wir müssen den Leuten sagen, wenn ihr euch nicht zum Herrn Jesus bekehrt und ihn findet, werdet ihr verloren gehen. Ihr müsst den Leuten sagen, diese Welt ist unter dem Gericht. Sie hat Gott so gereizt, auch was sie den Gläubigen antut und seinem auserwählten Volk Israel, dass Gott hier die Gerichte schicken wird. Die könnt ihr nicht abwenden. Das heißt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das haben die Apostel schon gepredigt zur Zeit der Ausgießung vom Heiligen Geist. Und die Welle, die geht leider ins Schiff. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, 2. Thessalonicher 2, die Bibel sagt klipp und klar, dass ein großer Abfall der Christenheit kommt. Das heißt, ein Teil der Christenheit macht die Tür auf und lässt die Wasserwelle rein, die lässt die Mittel dieser Welt rein. Wo ich das erkannt habe, dass die Gläubiger beginnen, praktisch die Mittel des Managements in der Gemeinde anzuwenden, hatte ich einen Schock. Wisst ihr, zu mir sind schon Schwestern gekommen, warum predigen nicht mehr bei uns, bei so einer großen Gemeinde? Und ich sage, es ist ganz einfach. Wir lassen nicht jemanden predigen, der einfach hingeht und die Leute verrückt macht und sagt, jetzt geh mal hin und predige. Wir gehen hin und sagen, wenn wir das glauben, jeder hat seinen Platz im Leib Christi, jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Epheser 4, ab 11 bis 16, er stößt es an. Da muss ich sagen, Herr, wer willst du, dass predigt? Wer willst du, dass Kinderarbeit macht? Wer willst du, dass arbeitet? Zeig du es an. Und notfalls musst du warten, bis er es anzeigt. Dann ist echt. Wenn er es dann anzeigt, dann musst du es tun. Wisst ihr, und das sind halt die Regeln. Ich darf nicht nach der Managementmethode gehen, aber vom Geld her. Das ist auch der Grund, warum wir keine Opferkasten haben. Ist doch klar. Natürlich haben wir einen Versteckten für die, die es wollten. Ist doch auch klar. Aber für den normalen Besucher hast du keinen Opferkasten. Wir sind nicht dazu da, den Leuten den Geldbeutel auszuräumen. Versteht ihr? Im Reich Gottes geht alles freiwillig. Freiwillig und nicht auf Bettelei. Mich eckelt es, wenn ich in Gemeinde bin oder wenn ich auf Konferenzen bin und sie sammeln. Ich habe schon öfters gesagt, mit dem Putzeimer das Geld ein. Da muss ich sagen, ich kenne einen Gott, dem ich diene. Sei so heißt Jesus Christus. Dieser Gott ist nicht wie die Menschen. Ich bin ein Banker. Für mich war es immer klar, ein anständiger Mensch zahlt. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er. Wenn Gott nicht zahlt, wisst ihr, was das heißt? Kein Auftrag. Kein Auftrag. Dann nützt der Bettler ja auch nichts. Wenn Gott das Geld nicht gibt, freiwillig, dann hat er keinen Auftrag gegeben. wo wir das Haus kaufen mussten, gezwungenermaßen. In 2 Wochen war das Geld da. Ich weiß bis heute nicht, wo es hergekommen ist. Mir völliges Rätsel. In 2 Wochen war das Geld da, ohne Bettelei, ohne alles. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir dürfen nicht denken wie diese Welt. Und wenn dann das Geld da ist und das Haus gekauft ist, dann geht es wieder normal. Wisst ihr, es ist alles so, wie Gott es will. Und wir müssen uns nach seiner Regel richten. Er ist die Grundsäule der Wahrheit und hat die Gemeinde dazu verordnet, dass sie genau die gleiche Rolle aufnimmt, dass sie ihn, nämlich sagen wir, sein Wesen, wie es im Reich Gottes zugeht, darstellt. Und sie soll der Welt gegenüber wie eine Säule sein, die letztendlich zeigt, wie man Gott dient. Und dann werden die Leute dich auch ernst nehmen. Wenn du das nicht tust, werden sie dich nicht ernst nehmen. Die nehmen dich doch nicht ernst. Wisst ihr, wenn mir jemand da mit dem Putzkübel das Geld rausnimmt und dann vorne steht und predigt, oder genauso die Heilungsprediger, Gott heilt dich, hat eine Brille auf. Das ist das Erste, was ich dem sage. Du kannst wieder predigen, wenn du deine Brille runter hast. Aber gell, nicht tricksen und dann Kontaktlinsen reintun. Gell? Also wenn, dann nichts mehr. Steht ihr? Das ist alles inkonsequent. Glaubst du Gott wirklich oder glaubst du ihm nicht? Wenn du ihm wirklich glaubst, dann passiert's auch. Ich könnte euch Dinge erzählen, ich habe Einzelpunkte, weil ich plötzlich angefangen habe, Gott tot ernst zu nehmen und es zu tun. Es funktioniert. Beate, manchmal sitzt sie neben mir und sagt, dein Gebet ist schon wieder erhört. Es ist nicht mehr erhört, es ist ein Dauerzustand. Wo Gott einfach, wenn du ihn ehrst, immer gleich handelt. Dort, wo ich das nicht kann, nicht schaffe, gläubig, passiert es halt nicht. Wisst ihr, das ist die Schwäche des Gläubigen. Aber wir müssen uns nach den Regeln Gottes richten. Und dann ist dein Herz ruhig. Dann bist du auch nicht abhängig von dem. Du brauchst ja keine Angst haben. Ich habe keine Angst, was mit der Gemeinde passiert. Ich habe keine Angst, was mit mir passiert. Ich habe keine Angst, was hier passiert. Ich habe gewisse Ruhe in Christus. Woher habe ich die? Weil ich weiß, er regelt es. Ich muss nur mit ihm in Ordnung sein, dann regelt er das. Wie er das regelt? Keine Ahnung. Muss ich das wissen? Nö. Woher muss ich das wissen? Ich will es gern wissen. Ich bin ja schwäbisch gesagt wunderfitzig. Versteht ihr? Aber Gott sagt es mir nicht, dann lasse ich es halt. Ich vertraue halt darauf, er tut's. Er tut's einfach. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie lege ich mich jetzt trotz dem Völkermeer, das tobt, trotz der Drangsal, trotz der Verfolgung, trotz der Gedankenerfechtungen, diesen Lüge des Teufels über die Medien, trotzdem, dass er meine Seele angeht auf allen Ebenen, trotzdem, gell, und das ist hier ein ganz zentraler Punkt, Sorge, Verklagung meines Gewissens, wie gehe ich jetzt hin und wie gehe ich vor? Das ist einfach. Die Bibel redet in Hebräer 4 von der Ruhe in Christus. Das heißt, in Christus ist Ruhe. Und sie sagt, Vers 3, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in seine Ruhe ein. Dann erklärt er, dass die Werke seit Grundlegung der Welt beendet sind. Du brauchst dich nicht verrückt machen wegen deiner Werke. Er wirkt die Werke, wenn du im Geist wandelst. Du brauchst dich nicht verrückt machen. Kein Leistungsdruck. Aber er sagt, Vers 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Dann kann dich der Teufel auch nicht mehr antreiben. Das ist ja oft bei den Gläubigen, du hast versagt, du bist zu kurz gekommen. Wisst ihr, kennt ihr das? Das kennt jeder ehrliche Gläubige. Aber das ist völlig anders. In Jesu Blut ist das vergeben. Sobald ich anfange, Gott neu zu dienen, im Geist zu wandeln, wirkt er die Werke automatisch. Jetzt sagt er, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommen. Da steht eiskalt, das Beispiel sich weigern zu glauben. Das heißt, ich muss einfach kindlich glauben. Wenn ich jetzt das angucke, dann sagt der Herr Jesus etwas mitten in dieser verrückten Welt. Mitten in dieser seelischen, ich sag's einmal so, Paniksituation, die ja jeder normale Mensch empfindet, steht Markus 6, 31. Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Das heißt, du musst, wenn du überleben willst als Gläubiger, einfach einen Zeitraum einräumen. Und jetzt erklär mir nicht, du kannst es nicht. Das stimmt nicht. Du kannst, wenn du willst, und da darfst du dich auch nicht von anderen Gläubigen treiben lassen. Notfalls musst du was absagen. Den Fehler habe ich jahrelang gemacht. Ich bin inzwischen radikal. Du musst Zeiten haben, wo du dich völlig zurückziehst vom Angesicht Gottes. Der Jesus sagt, ruht ein wenig, komm her, zieh dich zurück. Du brauchst die Zeit vorm Angesicht Jesu. In ihm ist die Ruhe. Und dass diese Ruhe in dich hineinfließt, in dir Realität wird, dazu brauchst du mit ihm die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft entsteht laut 1. Johannes 1, 7 bis 9 durch Jesu Blut. Und dann kommt Psalm 1, 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern über seinem Wort nachsinnt Tag und Nacht. Ich sag's frei. Das heißt, du nimmst das Wort Gottes und dann hast du einfach die Zeit, wo du allein vom Herrn Jesus bist. Und dann wirst du der Geist des Glaubens aktivieren können. Und dann kannst du 1. Petrus 5, Vers 7 machen, deine Sorge wegwerfen. Ich habe das jetzt wieder erlebt. Mir hat der Teufel mit dem Gewissensverklagen so mit Sorge beackert, dass ich sage es mal ganz vorsichtig, es hat nicht mehr genützt, die Sorge wegzuschieben. Ich musste sie radikal werfen. Ich musste radikal werden. Wieso bei uns passiert Sachen? Einen Tag bevor wir fortgehen zur Konferenz, ich hoffe nicht, dass diesmal wieder passiert, passieren Dinge. Wisst ihr, plötzlich geht irgendwas elektrisch kaputt. Ich rufe an und sage, ich brauche einen Notdienst, müsst ihr schnell noch regeln. Kein Kaufmann. Was denken Sie, wie viel heute schon anrufen? Das geht bei aller Grad kaputt. Wir können Ihnen bis eine Woche oder zwei jemand schicken, sagen, da bin ich wieder da. Aber das ist riskant in dem Haus jetzt. Risiko. Ja, Entschuldigung. Wisst ihr, Auto, wann fahre ich mit dem Reif auf den Randstein rauf? Bevor ich hier weite Strecke fahren muss, nicht wenn ich hier Stadt rumfahre. Wisst ihr, das ist klar. Das sind diese Dinge. Da kommt der Treiber, der Teufel, und versucht dich kaputt und verrückt zu machen. Jetzt musst du die Sorge wegwerfen. Jetzt musst du sagen, Herr, du weißt, ich bin in deinem Namen unterwegs. Der Reife wird halten. Das weiß ich. Natürlich ist wieder meine Pflicht, wenn ich jetzt noch Zeit habe und am Autohaus vorbeikomme, habe ich auch schon gemacht. In Totternhausen habe ich das mal gemacht. Dann fahre ich rechts raus, stelle mein Auto hin und sage, können Sie mal den Reife angucken? Der hat den Reife angeguckt und sagt, naja, der überlebt's. Da habe ich sogar Gewissheit. Wisst ihr, aber Sorge müsst weg. Das kann man, wenn man vom Angesicht Jesu sich zuerst vergegenwärtigt, wie Gott denkt. Ich muss mich vergegenwärtigen, wie denkt er? Was hat er für Vorstellungen? Dann muss ich im Glauben zustimmen, mich draufstellen. Dann kommt mein Herz zur Ruhe. Und dann kommt die wichtigste Stelle für mich persönlich, Römer 9,1. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, da steht, Sirn Materontes mitbezeugt. Das heißt, es ist ganz einfach. Ich muss lernen, wie mein Gewissen funktioniert. Ich muss lernen, wenn mein Gewissen Pressatmung hervorbringt, Depression, Atemnot, ist nie der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Taube, er ist sanft. Diese Symptome sind Geiersymptome, wenn dich ein Geier ergreift. Also musst du lernen, jetzt musst du wieder im Glauben handeln, dass du einfach im Glauben, obwohl deine Seele verrückt spielt, das habe ich jetzt wieder durchgemacht, musst du sagen, interessiert mich nicht, ist Anfechtung. Und dann hört es nicht auf, da wirst du verrückt. Du musst sagen, es ist Anfechtung. Und wenn du die Haltung nur einigermaßen hältst, ist nur eine Frage der Zeit, dann wirkt der Heilige Geist, dann geht's weg, dann hast du deine Ruhe. Kein Leistungsdruck. Die Bibel sagt, der Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, das hilft mir auch, wenn ich das in der stillen Zeit mache. Herr, du hast Mitleid, dass ich so seelisch anfällig bin? Ist das nicht schön? Dann kann ich zu meinem Jesus gehen und sagen, Herr, du hast Mitleid. Wenn du Mitleid hast, muss ich mich dann verrückt machen? Habt ihr Esther gelesen? Esther ist ja Kapitel 1, ein Bild des Reiches Gottes, eine Darstellung. Da gibt's Ruhe bitte. Ruhe bitte. Also im Reich Gottes gibt es Ruhe bitte. Und die können silbern sein vom Wort Gottes, wo einfach die Bibel dir bestimmte Dinge sagt. Du stimmst dem Glauben zu, plötzlich wirst du ruhig. Du blickst weg. Und da könnt ihr noch, wenn ihr Zeit habt, 1. Mose 49 studieren. Da gibt es einen Stamm, der ist nicht wie Judah, so wunderbar, der ist auch nicht so böse wie Dan, der ist eher unscheinbar, der heißt Issachar. Und er sagt, die Bibel, das ist ein knochiger Esel. Esel, ein Bild für stellvertretende Erlösung. Und er sagt, als er sah, dass die Ruhe gut war, egal wie stark du bist geistlich, wenn du die Ruhe in Christus suchst und beim Herrn Jesus in seinem Angesicht anfängst, zu denken, wie er denkt und nicht mehr, wie die Welt denkt. Du guckst jetzt alles an, wie er es sieht. Du sagst, Herr Jesus, lass mich sehen, wie ist das? Ist das so dramatisch? Und dann zeigt er es dir in der Schrift und dann bist du völlig ruhig. Jesaja 30, 15. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein, im Vertrauen, läge eure Stärke. Das ist doch eine klare Verheißung. Wisst ihr, was der letzte Satz ist? Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist das Problem. Ich muss es wollen. Ich muss zur Ruhe kommen in Christus. Ich muss wollen, dass mir das egal ist, was die Welt tut, was das Völkermeer tut. Das muss mir alles völlig egal sein. Ich muss vor ihm, vor seinem Angesicht vollständig zur Ruhe kommen. Da kommt die goldene Regel, Prediger 10, 4. Gelassenheit verhindert große Sünde. Und da steht davor, selbst wenn der König gegen dich geht. Jetzt kommt der Teufel und sagt, jetzt wird der mit dir beleidigt sein. Jetzt wirst du hier einen Strafzettel bekommen. Der zeigt dich an. Jetzt wird jenes passieren. Jetzt hast du mit deinem Nachbarn Dauerfeindschaft. Jetzt hast du in deiner Verwandtschaft hast eine Dauerfehde. Jetzt hast du im Beruf, wirst du gekündigt. Jetzt wirst du rausgeworfen. Hatte ich alles auch. Wisst ihr, ich bin mal von Stuttgart heimgefahren und hatte einen Test und habe ganz im Brustton der Überzeugung gesagt, wunderbar, alles Besten, Sie können das ganze Ding freischalten. Und wo ich im Zug war, ist mir eingefallen, dass ich etwas vergessen habe, einen Fehler gemacht habe und die Chance, dass die ganze Bank stillsteht, war zumindest gegeben. Was machst du jetzt? Du gehst zu ihm. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes Herz war, nicht fahrlässig. Ich bete im Namen Jesu, komm her, wie ein kleines Kind, erwarte, dass er hilft. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ich es wirklich glaube, dann mache ich Jesaja 30, 15. Ich komme zur Ruhe. Ich sage, ist in Ordnung, nicht mehr mein Problem. Du wirst jetzt handeln, ist nicht mehr mein Problem. Wisst ihr, was passiert ist, wo ich komme am Tag drauf? Bestens. Das war aber drei, es war das Wochenende dazwischen. Das ist dann ekelhaft. Wo ich am Montag kam, alles geklappt. Was war dann der Ergriff? Vom Teufel. Der Treiber hat wieder getrieben. Darum sagt Paulus, vor Gott in Christus. Und ich möchte mit zwei Stellen schließen. 2. Korinther 1, 10. Die müsst ihr euch merken. Da sagt Paulus, wie er das praktiziert, wie er das erlebt hat. Er sagt, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet. Das steht im Griechischen ruomai, das heißt immer aus einer Situation retten. Und rettet uns noch, ist also ein Dauerzustand. Und wir hoffen, dass er uns auch Zukunft retten wird. Er wird uns zukünftig retten, das hoffen wir. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Herr mich dauernd durchbringt, dass er für mich streitet, dass ich das Völkermeer nicht angucken muss. Ich muss das See Genezareth nicht angucken. Ich muss die Wellen nicht angucken. Ich muss die Welt nicht angucken. Ich muss mich nicht in meine Sorge da verrückt machen. Ich muss die Gedanken des Teufels nicht angucken. Ich gehe zu ihm und letzte Stelle, ganz einfach, Psalm 25, 3. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Wisst ihr, wenn ihr das alles seht, und Gott verlangt nur, Hebräer 11, 6, dass wir im Endeffekt ihn ehret durch Glauben. Wir müssen nur uns an ihn klammern und erwarten, dass er alles tut, und dann ist mir der See Genezareth egal. Versteht ihr? Dann ist mir das Völkermeer egal. Dann können die spinnen, wie sie wollen, die Welt, dann ist mir das egal. Wichtig ist, dass ich nicht spinne. Ihr begreift? Wichtig ist, dass ich sauber bin, dass ich vor Gott in Ordnung bin. Das sagen die Leute. Normal ist 1, 2, 3 und dann sage ich ihnen die biblische Wahrheit. Wie kommst du denn da drauf, sage ich. Steht geschrieben vom Schöpfer. So ist es. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Aber um zur Ruhe zu kommen, bei ihm ist Ruhe. Die Ruhe in Christus ist beim Herrn Jesus. Und er sagt, geh auf die Seite. Zieh dich zurück vor meinem Angesicht. Hebräer 10, 19, ich kann vor seinem Angesicht durch Jesu Blut. Und dann nehme ich einfach die Bibel und dann beginnt das Wort Gottes zu wirken und dann kommt die Seele zu. Und dann brauchst du nichts als Jesus allein. Dann wirst du diese Endzeit überleben. Bittet und betet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen. Ich kann dir 100% versprechen, wenn du die ersten zwei Dinge tust, wirst du entfliehen. Ich bin felsenfest überzeugt, ich habe keinerlei Angst, dass ich entfliehen werde. Ich bin 1000% sicher, ich werde entfliehen. Wie er mich entfliehen lässt, ich weiß es nicht. Nur kurze Episode, ich habe ja heute Morgen erzählt, ich habe schlechte Blutwerte gekriegt. In Salzburg, wo ich meinen Kollaps hatte, sagt der Arzt zu mir, Sie haben einen Blutwert wie ein 18-Jähriger. Sie haben nichts Geringstes, Sie sind völlig okay. Jetzt kriege ich eine schriftliche Darstellung des Blutwertes. An jeder Ecke Ausrufezeichen, schlecht, 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 schlecht. Beate, die ist auch blass geworden. Soll ich jetzt dem blöden Papier glauben? Oder ist das der Teufel, der mich verrückt machen will? Jetzt gehe ich einfach zu mir Jesus und sage, nicht mein Problem. Ich bin dein Sklave. Das lasse ich mal Papier, Papier sein. Das versenke ich jetzt, bis ich das nächste Mal zu meinem Arzt gehe, wirf es mir auf den Tisch. Heute Morgen hat mir eine Schwester gesagt, ja, vielleicht haben die es verwechselt, scheint vorzukommen. Weil ich hatte vorher ja Gesundheitsuntersuchung, da war es auch gut. Merkt ihr was? Da war es gut. In Salzburg war es gut. Sie kriegen Bescheid, ist alles schlecht. Ja, Entschuldigung. Wisst ihr, jetzt wem glaube ich? Das ist die Frage. Wem glaube ich? Glaube ich meiner Seele, meinem Gefühl, am Zeitgeist? Woher ist der Brief gekommen? Wisst ihr, wer den geschickt hat? So ein Fisch aus dem See Genezareth hat den geschickt. Ist das klar? Glaube ich dem Fisch? Nö. Wisst ihr, wenn ich das alles sehe, habe ich eine ganz einfache Regel. Es treibt mich zu meinem Jesus hin, mehr denn je. Mehr will ich nicht. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, dass wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, wir gehören zu deinem Leib, wir sind mittendrin in der Arche. Wir können, wenn wir wollen, das annehmen, dass wir innerlich und äußerlich mit Pech wasserdicht sind gegen diese Welt. Wir können wie du auf dem Schiff auf dem See Genezareth uns hinlegen und schlafen. Wir dürfen nur kindlich alle diese Lügereien, alle diese seelischen Angriffe, alle diese Aufhetzereien des Teufels, der Treiber ist, ersetzen durch das, was du sagst. Dass keiner zu Schande wird, der dir dient, dass du jeden durchbringst, dass du für uns streitest, wir stille sein werden. Und gib uns jetzt einfach Herzen, die bereit sind, auf die Seite zu gehen und zu ruhen, die bereit sind, vor deinem Angesicht mit aufgeschlagenem Wort zu erwarten, was du ihnen sagst, und so in dieser großen Ruhe durch die Endzeit zu gehen, in der völligen Gewissheit, dass wir entfliehen werden. Wir beten dich dafür an. Amen.